Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Geht Scheidung wieder vorbei? So heißt ein neues Kinderbuch für Kinder ab 4 zu diesem ja sehr präsenten Thema Scheidungen. Und wie dieses Thema heute behandelt wird in Büchern für ganz junge oder auch für ältere Menschen, in Sachbüchern und Romanen, das schauen wir uns hier gleich genauer an. Etwa 130.000 Ehen wurden letztes Jahr in Deutschland wieder geschieden, was bedeutet, dass auf 3 Eheschließungen eine Scheidung kommt. Sie kennen also bestimmt auch jemanden, der oder die gerade eine Scheidung hinter sich hat oder mittendrin steckt sogar. Und wir wollten da doch mal wissen, welche Bücher es gerade gibt zu diesem Thema, wie die mit Scheidung umgehen. Meine Moderationskollegin Andrea Gerg hat sich das genauer angesehen. Hallo Andrea.
Hallo, guten Morgen.
Ich weiß, dass du dir einen Berg von Büchern angeguckt hast zu diesem Thema. Wie sieht's denn jetzt danach aus bei dir? Findest du das Thema Scheidung jetzt dramatischer oder weniger dramatisch als vorher?
Ja, ehrlich gesagt wundert man sich fast, dass man sich das überhaupt traut zu heiraten, weil es ja doch, sieht man dann nochmal,
so oft schief geht.
Ja, erstens, wie oft das schief geht und wie hoch dann doch irgendwie der Einsatz ist, der emotional nötig ist oder auch gesetzlich und finanziell, wenn es halt eben nicht gut geht. Das hat mir doch nochmal Respekt abgenötigt.
Mhm. Wie präsent ist das Thema denn jetzt auf dem Buchmarkt, das Thema Scheidung?
Ja, ich war überrascht, so rein zahlenmäßig schon viel. Also allein seit 2022 gab es über 909 Neuerscheinungen zu dem Buch. Aber da sind dann zum Beispiel halt auch so Fachbücher für die künftigen Scheidungsanwälte, also die Jurastudenten dabei, bis über so praktische Ratgeber, Stichwort faire Scheidung, gute Lösungen für alle so in dem Stil oder die Geldcheckliste Scheidungen. Aber es gibt eben auch Ratgeber in wie jetzt gehen oder bleiben oder dieser große Bestseller von Thomas Mayer, Trennt euch oder Schluss jetzt von der Freiheit, sich zu trennen. Also der Tenor ist so ein bisschen Beziehungsdauer wie die goldene Hochzeit unserer Großeltern. Das ist kein Wert an sich mehr.
Aber jetzt eher Trennungsratgeber hast du erwähnt. Weniger Zusammenbleibratgeber sind auf dem Markt.
Ja, eben. Also wie gesagt, auf Biegen und Brechen zusammenbleiben, das will eben keiner mehr. Aber was ich ganz gut finde, ist, dass das doch auch so angenehm moderat eigentlich behandelt wird. Also da wird auch viel in so Grautönen argumentiert, schon gesehen, wie schwierig das ist und wie konfliktreich. Aber mir ist aufgefallen, die meisten Bücher sind doch eher ermutigend. Also das ist nicht mehr so wie in meiner Kindheit noch, dass so eine Scheidung als ja stigmatisierend empfunden wird oder auch empfunden werden soll.
Schwierig bleibt es ja gleichwohl, vor allem wenn Kinder im Spiel sind, natürlich, für die eine Trennung der Eltern ja dann eben doch ein Drama meistens ist. Wie ist das denn bei Büchern für Kinder? Geht es da auch, wie du es jetzt für die Erwachsenen beschrieben hast, eher ums Entdramatisieren?
Auf jeden Fall. Aber das ist es eigentlich schon immer. Das ist ja schon ein klassisches Thema in der Kinderliteratur. Ich habe mir auch noch mal so alte Bücher angeschaut wie Peter Hertlings Lena auf dem Dach. Da sollen eigentlich die Eltern was von den Kindern lernen, wie man es richtig macht und sich eben nicht vor den Kindern streitet oder so. Oder auch sowas wie Papa Bär zieht aus. Das sind auch schon so Klassiker, die zu Höchstpreisen im Antiquariat gehandelt werden. Aber es gibt eben auch neue Bücher wie Geht Scheidung wieder vorbei? Antworten auf Kinderfragen für Kinder ab 4. Und was neu ist, ist, dass eben auch viel so in Richtung Patchwork-Familie gedacht wird, also Lebensformen jenseits der klassischen Familie, wie etwa ein Papa liebt jetzt einen Tiger. Darum geht es auch in dem Bilderbuch Wir sind alle wunderbar verschieden von Tracy Turner. Da kommen auch Adoptiv- und Pflegefamilien vor, gleichgeschlechtliche Eltern, eigentlich alles. Das hat ja auch die tolle Anke Kuhl mal schon vor ein paar Jahren in einem Buch gemacht. Das heißt alles Familie vom Kind der neuen Freundin, vom Bruder, von Papas neuer Frau und anderen Verwandten. Ich finde, der Titel ist super. Super, der sagt schon alles. Und das ist bei Klett Kinderbuch erschienen. Und dieser Verlag, der hat wirklich, finde ich, ein super Händchen, Themen so modern und mutig anzupacken. Das ist auch, finde ich, das tollste Buch zum Thema Scheidung erschienen. Das habe ich auch extra mal mitgebracht. Vorsicht, frisch geschieden, ein Survival-Buch für Trennungskinder. Und das würde ich mir in dem Fall auch als Erwachsener zulegen.
Warum? Was ist denn so toll an diesem Scheidungsbuch?
Ja, ich finde schon, die Ansprache ist ganz toll. Dann sind eben super Zeichnungen auch drin. Gemacht hat es Frauke Angel und die ist selbst zweimaliges Scheidungskind und erzählt eben, dass sie in Schulklassen gegangen ist und das erstmal da auch gefragt hat, wer von euch kommt denn aus so einer Trennungsfamilie, und da haben sich halt richtig viele immer gemeldet und sie hat dann auch gesagt, dass sie selbst zweimal erlebt hat, wie die Eltern sich getrennt haben, und dann waren die Kinder halt so angetan, dass sie quasi so einen Club der geschiedenen Leute gegründet haben, also ist unheimlich lustig auch, und sie hat eben, lässt die Kinder ihre Geschichten erzählen, also auch warum sich die Eltern getrennt haben. Bei dem einen haben sich die Eltern einfach auseinandergelebt. Bei einem anderen hat der Vater entdeckt, dass er schwul ist. Dann noch ein anderer war der Vater spielsüchtig und so weiter. Und die tauchen eben immer wieder auf. Und die Kinder sagen auch, was sie halt besonders schlimm finden. Eben diese Streiterei oder wenn die Eltern sie auf eine Seite ziehen wollen und all das. Sind aber halt auch so richtig gute, hilfreiche Infos drin. Und vor allem steht die Botschaft im Vordergrund, die Kinder sind niemals schuld an einer Scheidung. Und das finde ich doch irgendwie ganz wichtig und eben auch witzig in diesem Buch gemacht.
Dann schauen wir doch mal jetzt auf die Erwachsenen, wo jetzt eher keine Kinder im Spiel sind, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Was gibt's da für Bücher?
Ja, da fand ich überraschend, dass da jetzt auch mal ein Blick auf ältere Ehepaare geworfen wird. Man denkt ja immer, die Leute trennen sich so in der Blüte des Lebens, aber offenbar gibt's halt viele, die sich auch noch mal so richtig in die Wolle kriegen oder auf die Nerven gehen, wenn sie schon eine ganze Wegstrecke zusammen absolviert haben. Und da hat so eine Fachanwältin für Familienrecht und Erbrecht mit einem Co-Autor zusammen, Renate Maltri heißt sie, ein Buch geschrieben. Das heißt, doch noch scheiden oder weiter leiden. Und da hat sie auch sehr viel so Fallbeispiele von älteren Leuten. Weiß ich, der eine sagt, er will in die Seniorenresidenz und es halt richtig gemütlich haben jetzt so nach der Rente oder in der Rente. Und sie möchte aber eine Weltreise nach der anderen machen und finden einfach keinen Kompromiss. Und da sagt die Frau Maltri, ja, das ist dann schon in Ordnung, wenn man sich da auch mal dann überlegt, ob man es nicht einfach getrennt weitermacht. Sie hat aber auch richtig üble Trennungsgründe, Sucht, Gewalt und ermutigt eben auch sehr dazu mit viel praktischen Tipps von der Juristin dazu, dass man sich eben auch im höheren Alter noch trennen kann, ohne dass das in Rosenkrieg und Drama ausartet. Und da, das ist eben quasi so ein Grundtenor. Da habe ich auch ein Buch gefunden von Nicola Schmidt, Trennung ohne Drama. Da sind auch wieder diese ganzen Tipps, die findet man eigentlich in allen Büchern, aber die sagt eben auch, man sollte diesen Einschnitt möglichst so durchstehen, auch wenn eben wieder Kinder im Spiel sind, dass eben niemand beschädigt wird. Und auch nachher sollte man die Leute, die dann alleine sind, das war in meiner Kindheit, erinnere ich mich auch noch anders, dass so alleinstehende Frauen dann doch oft nicht mehr eingeladen wurden, weil man das komisch fand, die Zeit ist vorbei. Da schreibt auch eine Elisabeth Knoblauch ein Buch, das heißt Solo-Glück und erzählt, wie sie mit ihren drei Kindern zurechtkommt und ermutigt eben auch mit vielen Beispielen aus Film oder Literatur, dass eben das auch schön sein kann, allein mit seinen Kindern zu sein. Also es wird aber bei all dieser Ermutigung, muss man schon dazu sagen, nicht verschwiegen, dass das eben Menschen auch beschädigen kann, so eine Trennung, wenn es nicht so glimpflich abgeht.
Jetzt waren wir die ganze Zeit im Sachbuchbereich unterwegs. Ich würde ja sehr gern auch auf Romane schauen. Wie ist das bei Romanen, die du dir auch angeguckt hast? Kommen da vielleicht auch Themen, Aspekte vor, die im Sachbuch eher nicht auftauchen?
Ja, klar. Also was halt im Roman ganz toll ist, ist, dass diese Gefühle, die in den Sachbüchern immer nur benannt werden, die da im Spiel sind, die kann man da halt nachvollziehen. Also das ist eigentlich in allen Romanen so sehr nett, fand ich. Ein Debütroman von Nora Schramm, Hohle Räume heißt der. Da kommt eine Künstlerin, schon eine Erwachsene, in die Provinz zurück und die Eltern teilen halt mit, sie trennen sich jetzt und dann entwickeln diese Gegenstände, die aufgeteilt werden sollen, so eine Art Eigenleben. Das bekommt was fast Surreales und um Gegenstände geht es ja bei fast jeder Scheidung. Da fand ich super einen schwedischen Bestseller von Moa Herrgren, Scheidung, weil der, da ist halt im Mittelpunkt eigentlich das Zerwürfnis. Es steht so eine Luxusküche, die sie unbedingt haben wollte und er musste die quasi bezahlen und hat sich gar nicht so dafür interessiert. Und das Tolle ist, dass dieser Roman aus beiden Perspektiven erzählt wird. Also erst wird ihre Sicht erzählt und man denkt sich, seltsam, komischer Typ. Und dann, so nach 150 Seiten, ist er dran. Und dann bekommt das Ganze einfach nochmal eine ganz andere Farbe. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also weil man da nochmal gesehen hat, es gibt halt eben gerade in Beziehungen nicht nur die eine Wahrheit, sondern es ist einfach wirklich schwierig, sich zu verstehen.
Ich kann mir vorstellen, gerade bei Romanüberscheidungen war es dann schwierig, irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen, weil das Thema gibt es ja schon ewig und Scheidungsromane gibt es auch schon ewig.
Absolut, ne? Seit der Antike dachte ich so, schon in den griechischen Tragödien geht es ja auch darum, Shakespeare, Tolstoi, überall. Und da habe ich noch ein Buch entdeckt, das ist auch in der Reihe Rororo Entdeckungen erschienen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen von Laurie Colvin aus den 80er Jahren. Da geht es um so eine mittelständische Frau in New York der 80er Jahre, die hat so ein ein Anwaltsmann, die Familie ist unheimlich paternalistisch und nach strengen Regeln. Und dann läuft ihr so ein Maler über den Weg und sie fängt eine Affäre mit ihm an. Und das wütet in ihrem Gewissen. Und dann kommt es aber zu einem ganz überraschenden Schluss, der halt zeigt, dass diese Ehedramen, wie wir sie aus Anna Karenina oder Madame Bovary kennen, eben nicht mit dem Tod der Protagonistin, der Ehebrecherin enden müssen, sondern dass man auch ganz lustvolle, beglückende Lösungen finden kann, die eben in und außerhalb der Ehe Glück versprechen und manchmal eben auch beides zugleich.
Und du willst jetzt nicht verraten, wie die Lösung hier
aussieht. Nein, dann will man es ja nicht mehr lesen. Laurie Colvin, Familienglück heißt das Buch.
Andrea Gerg über viele Bücher, über die vielen Scheidungen, die wir hoffentlich nicht miterleben müssen, aber im Bekanntenkreis vielleicht dann doch. Herzlichen Dank. Und die Liste mit diesen Titeln, die steht auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Es ist ja Urlaubszeit und wir wollen uns hier in dieser Büchersendung besonders urlaubstaugliche Wege zur Literatur anschauen. Besonders viele davon gibt es in Baden-Württemberg. Dort gibt es ein richtiges Netz von literarischen Radwegen per Pedal zur Poesie. Unter dieser Überschrift führen die Touren zu Friedrich Hölderlin und Hermann Hesse und Emma Herweg und vielen, vielen anderen. Thomas Schmidt leitet die Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten im Deutschen Literaturarchiv in Marbach und er hat sich diese literarischen Radwege in Baden-Württemberg ausgedacht. Jetzt ist er hier. Hallo, seien Sie willkommen.
Ja, hallo.
Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, solche vielen literarischen Radwege dazu planen?
Na gut, besonders innovativ ist es zunächst nicht, weil wir kennen die Kulturrouten. Aber hier treffen zwei Sachen aufeinander, die mussten einfach verbunden werden. Das eine, wie Sie gesagt haben, diese unglaublich reiche literarische Landschaft. Wir betreuen über 90 literarische Dauerausstellungen vom Hessehaus über den Hölderlin-Turm bis zu Schillers Geburtshaus. Also das auf der einen Seite und auch publizistisch erschlossene literarische Orte. Auf der anderen Seite diese unglaublich differenzierten und schönen Landschaften vom Bodensee über die Schwäbische Alb bis ins Hohenlohe oder auf der anderen Seite Schwarzwald und die Rheinebene und die Flüsse Donau, Neckar, Rhein, übrigens alle von Hölderlin bedichtet, fließen durchs Ländle. Und das ist nicht immer ganz einfach gewesen, weil man mit Touristikern zusammenarbeitet. Und der Touristiker will zuallererst den hochglanzblauen Himmel haben. Und es ist dann schwer zu vermitteln, dass im Land der Literatur halt nicht immer nur die Sonne scheint, der Himmel bleiern sein kann, die enttäuschte Hoffnung, der Schmerz, das Leid regieren können. Und das zusammenzubringen, mittlerweile haben wir 2008 angefangen, wir haben jetzt 11 Wege gemacht, machen noch wahrscheinlich 3. Das ist ein ganz, ganz erfolgreiches Konzept.
Lassen Sie uns das mal anschauen an einem Beispiel einer Route. Gleich die erste in Ihrem Plan, die beginnt in Laufen am Neckar, also im Geburtsort von Friedrich Hölderlin. Was erfährt man zum Beispiel von dem bei der Tour?
Na gut, man erfährt unter anderem, das ist in Marbach nicht anders, mit unserem großen Patron Schiller, dass Hölderlin nur 4 Jahre dort gelebt hat, nie darüber geschrieben hat, nie wieder zurückgekommen ist.
Also aber eigentlich ein Nichtort für Hölderlin.
Ja, aber in der Erinnerungsökonomie hat natürlich der Geburtsort einen ganz zentralen Platz. Und deshalb hat sich dort auch eine Hölderlin-Tradition angesiedelt, die jetzt im Hölderlin-Jahr 2020 dazu geführt hat, dass das vermeintliche Geburtshaus mit einer großen Investition zum Kulturzentrum des Ortes gemacht wurde. Und Hölderlin begleitet uns den ganzen Weg entlang, wie wir ja keinen Autoren- oder Autorinnenweg haben, sondern einen, der die vielfältigen literarischen Spuren im Raum abtastet und in einer Art dichten Beschreibung vorführt. Und wenn man dann von Laufen aus den Neckar weiter nach Süden fährt, kommt man immer an Hölderlin-Orten vorbei. Letztlich auch Marbach, wo ein Teil seines Nachlasses liegt, Stuttgart, wo er mit die glücklichsten Stunden seines Lebens erlebt hat. Und dann Nürtingen und Tübingen, wo wir auch 2 völlig neue, großartige Ausstellungen haben und wo vor allem auch 2 literarische Radwege starten.
Bei der Tour 1, habe ich gesehen, stößt man auch auf viele unbekannte und unerwartete Spuren der Literaturgeschichte. So steht es im schön gemachten Flyer zu dieser Route. Unter anderem stößt man auf die Spuren von Sophie La Roche. Was sind das für Spuren zum Beispiel?
Na, Sophie La Roche kommt eigentlich weiter aus dem Süden, aus der Nähe von Biberach. Dort war sie ja mit Wieland auch sehr vertraut und ist dann mit ihrem Mann, der Förster war, da hoch nach Bönnigheim. Das ist also Nordgrenze, Landkreis Ludwigsburg, über Stuttgart gekommen und hat dort das Fräulein von Stanheim, also einen der wichtigsten Frauenromane überhaupt der Zeit, geschrieben. Und dazu gibt es eine kleine Ausstellung, die wir übrigens völlig neu gemacht haben, im letzten September, sehr sehenswert. Aber was die unbekannten oder nicht sichtbaren Sachen angeht, bevor man dort nach Bönnigheim zu diesem Museum kommt, passiert man einen Berg. Der ist bekannt, weil da ist ein großer Vergnügungspark daneben, Tripsdrill. Das ist der Michaelsberg, über den gibt es die Legende. Dort hätte der Erzengel Michael mit dem Teufel gerungen, hätte dabei eine Feder verloren. Diese Feder hätte ein Schreiber aus Stuttgart gestohlen und daraufhin hätte der Erzengel Michael über die Schwaben die Plage der Vielschreiberei ausgeschüttet. Das war natürlich für die Romantiker, Uhland, Kerner, andere, ein gefundenes Fressen für Balladen. Ja. Das bauen wir ein. Genauso wie wenn man von Bönnigheim weiterfährt, passiert man einen Eisenbahntunnel. Ein Tunnel, der ist nicht literarisch markiert. Aber das ist der zentrale Ort in Heimito von Dorderers Roman, ein Mord, den jeder begeht, weil er war unterwegs, hat Orte gesucht, wo er das Unbewusste ansiedeln kann und hat diesen Eisenbahntunnel gewählt. Auch den passiert man, auch darüber erfährt man was.
Alles auf der ersten Tour von Per Pedal zur Poesie, die Reisen, die literarischen Radreisen durch Baden-Württemberg. Was für ein Publikum ziehen diese Reisen eigentlich an und wie viel Publikum?
Gut, also über die jetzt das genau zu quantifizieren, das kann ich nicht, weil das ist Sache der Gemeinden, die davon profitieren. Die haben das auch mitbezahlt. Also dort, wo ein Museum ist, wir haben meist 2-3 Museen an den Wegen. Die Wege sind zwischen 30 und 50 Kilometer lang. Und die nutzen das als Werbematerial. Wir haben geführte Touren angeboten über Volkshochschule, Landeszentrale für politische Bildung. Das hat mal gut geklappt, mal weniger gut. Im Kern sind es kulturbezogene Einzeltouristen. So sind die Strecken auch angelegt, dass sie individuell von großen Radwegen abgehen und dort wieder zurückkommen. Und wir haben natürlich, als wir 2008 angefangen haben, gab es noch keine E-Mobilität. Wir haben natürlich aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit und eines sanften Tourismus gedacht. Aber durch die E-Mobilität hat sich das natürlich radikal geändert. Mhm. Und wir haben sozusagen wirklich ein höheres Klientel. Aber ich bin auch schon mit Schulklassen gefahren, die sozusagen ihre Landschaft körperlich ertasten. Es geht ja auch um die Angemessenheit der Bewegung im Raum. Und das Körpergedächtnis wird sozusagen mit eingebunden in die ganze Sache. Und dann gezeigt, wie reich, dass die Landschaft nicht nur eine des Weins und des Autobaus ist, sondern auch eine der Literatur.
Per Pedal zur Poesie. 11 solche Touren gibt es in Baden-Württemberg. Einige sollen noch dazukommen in Zukunft. Thomas Schmidt von der Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in dem Bundesland war bei uns. Herzlichen Dank.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir wollen uns jetzt hier ein Buch über queeres Verlangen im Holocaust anschauen. Dieses Buch hat eine tschechische Historikerin geschrieben, die im Englischen Warwick lehrt. Ihrem Buch hat sie den Titel gegeben, Menschen ohne Geschichte sind Staub. Und der Kritiker Marco Martin hat dieses Buch für uns gelesen. Jetzt ist er hier. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo.
Ich habe mich bisher um den Namen der Historikerin rumgemogelt, weil ich vergessen habe zu fragen, wie man den eigentlich richtig ausspricht. Wie macht man das denn?
Anna Hajková.
Anna Hajková. Ihr Buchtitel, der wirkt merkwürdig ambivalent, finde ich jedenfalls. Menschen ohne Geschichte sind Staub. Man kann den ja auch abwertend verstehen gegenüber den vielen Menschen, die eben deren Geschichte nicht festgehalten wurde. So ist er aber sicher nicht gemeint. Wo kommt der Titel her?
Nein, im Gegenteil. Es ist eine Aufforderung. Es ist ein Zitat eines Überlebenden. Und es ist die Aufforderung, Menschen ihre Geschichte zu geben, wiederzugeben, nach Biografien zu forschen. Denn wenn es nur Namen sind, werden daraus Zahlen und irgendwann wird das pure Vergessen daraus. Und der totale Sieg, der Mörder. Was mich allerdings eher irritiert hat am Anfang, war der Untertitel, queeres Verlangen im Holocaust. Da wäre ja die Frage, ob es vielleicht nicht riskant ist, eine Gegenwartsbezeichnung jetzt auf die Vergangenheit draufzusetzen. Und es ist aber, was mich sehr überzeugt hat. Das Gegenteil, es geht hier nicht um identitären Umbenennungsfuror, sondern im Gegenteil. Die Historikerin schreibt, queer ist ein Sammelbegriff, der Identitätszuschreibung sein kann, aber nicht muss. Das heißt, das Fluide und Situative ist da gleich mitgedacht und es hat jetzt nichts von einem irgendwie modischen Umbenennungsfuror.
Mhm. Dieses Thema queeres Verlangen beim Schreiben über den Holocaust, wie wurde das denn bisher eigentlich thematisiert?
Kaum. Deshalb ist dieses Buch so wichtig. In den Tagebuchaufzeichnungen der Überlebenden gibt es dazu fast nichts, außer abwertende Beschreibungen, Kurzbeschreibungen über homosexuelle oder lesbische Beziehungen in diesen Lagern, die natürlich auch von Nützlichkeitsdenken, von Gewalt und von Ausbeutung gekennzeichnet waren. Und sie geht auch darauf ein, dass natürlich auch Überlebende zum Teil homophob waren und die Vorurteile ihrer Zeit mitgeteilt haben. Und das andere, das Gleichgeschlechtliche, für sie etwas zusätzlich Fremdes war in dieser fremden, brutalen Welt. Und sie haben sich dann an das Fremde gehalten, was verfügbar war, um es ausgegrenzt. Und sie beschreibt das ohne jegliche Besserwisserei sehr psychologisch plausibel.
Und von welchen Menschen, von welchen queeren Menschen erzählt sie zum Beispiel?
Ja, es sind unglaubliche Geschichten. Da sind unter anderem zwei Frauen, die sich im KZ Theresienstadt kennenlernen, sich näher kommen, dann beide Auschwitz überleben, Bergen-Belsen, dann auswandern, die eine nach Kanada, die andere in den USA. Die eine bekennt sich zu ihrer lesbischen Identität, die andere verdrängt das, heiratet, und beide Frauen, wenn sie sich wieder getroffen haben, dann in den USA, sprechen nie über das, was geschehen ist, bis zu dem Tag, als eine der Frauen mit 83 Jahren auf dem Sterbebett liegt und sie sagt ihrer Freundin, dass sie niemand so geliebt hat wie sie. Und das sind natürlich ungeheuer berührende Geschichten. Aber wie gesagt, sie werden ohne kitschischen Goldrand erzählt.
Also hat Anna Hajkova den richtigen Ton gefunden, um solche Geschichten zu erzählen?
Den absolut richtigen Ton. Sie schreibt nicht als eine sich als Historikerin missverstehende Aktivistin, was ja heute auch leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und sie geht auch nicht in eine übergriffige Anverwandlungsprosa hinein. Also sie belästigt den Leser nicht mit ihren Rechercheabenteuern. Es gibt nicht dieses pseudo-authentische Szenen basteln aus der Vergangenheit, sondern sie erzählt anhand der aufgefundenen Dokumente, anhand dessen, was Menschen erzählen, und das ist packend genug, da braucht es keine literarisierenden Schnörkel.
Und Sie haben vorhin schon angedeutet, dass sich Anna Hajkova auch auf die ganz schwierigen Themen einlässt, also zum Beispiel auch bei Holocaust-Opfern, die selbst anderen Menschen gegenüber schuldig geworden sind?
Ja, es gibt das auch, und sie beschreibt im Übrigen dann auch ein Dilemma. Sie sagt, das wird vielen Aktivistinnen der sogenannten Gay Liberation nicht gefallen, die ja nur absolute Opfer bzw. absolute Heroen sehen wollen. Und sie sagt, der Respekt vor diesen Opfern bedeutet auch, ihre ganze Ambiguität zu beschreiben oder das, was wir davon wissen. Zum Beispiel gab es einen, der sich sehr verdient gemacht hat um Jugendarbeit im KZ Theresienstadt, um jungen Leuten zumindest die kleine Möglichkeit zu geben, dank physischer Ertüchtigung vielleicht überleben zu können. Und gleichzeitig war das jemand, der Jugendliche sexuell missbraucht hat. Dann die Geschichte eines jungen jüdischen Häftlings, der von einem nicht-jüdischen polnischen Kapo sexuell missbraucht wurde, aber dann doch zu ihm eine Art Zuneigung empfunden hat. Oder ein anderer Überlebender, der vielen Menschen geholfen hat, sich dann danach in der Tschechoslowakei, in der kommunistischen Tschechoslowakei, für die Aufarbeitung sehr stark gemacht hat, selbstbewusst mit seinem Partner gelebt hat, aber dafür einen Preis gezahlt hat oder zahlen müssen oder zahlen wollte, man weiß es nicht, nämlich eine jahrzehntelange Mitarbeit beim tschechoslowakischen Geheimdienst. Und all das ist in dem Buch verzeichnet, und weshalb sie das tut, schreibt sie am Schluss. Wir sind gut beraten, eine offene, inklusive Geschichte zu denken, die sich nicht fürchtet, Platz auch für unbequeme Funde zu machen. Und das ist natürlich eine ungeheure Genauigkeit, aber auch etwas, was der Komplexität von Biografien gerecht wird.
Bei Anna Hajkova und ihrem Buch Menschen ohne Geschichte sind Staub, queeres Verlangen im Holocaust. Das Buch ist im Waldstein Verlag erschienen, hat 130 Seiten und kostet 18 Euro. Marco Martin hat es bei uns vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür. Die Ermittlung, so heißt ein Theaterstück von Peter Weiß, ein Stück über den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 bis 65. 1965 hat Peter Weiß dieses dokumentarische Theaterstück veröffentlicht, und das wurde im gleichen Jahr an 15 west- und ostdeutschen Theatern uraufgeführt und außerdem bei der Royal Shakespeare Company in London. Ein historisch sehr wichtiges Stück, und das kommt jetzt in einer Filmfassung neu in die deutschen Kinos, in einem Film des Regisseurs R.P.K. Wir hören uns mal erst einen Ausschnitt aus diesem Film an. Das war der falsche Regler. Hier kommt der Ausschnitt.
Der Lokomotivpfiff war das Signal, dass ein neuer Transport eintraf. Das bedeutete, dass in etwa einer Stunde die Öfen voll gebrauchsfähig sein mussten.
Wenn die Häftlinge in die Kammern eingeführt worden waren, gingen die Sanitäter zu den Luken, setzten ihre Gasmasken auf und entleerten die Büchsen.
Am Ende der Rampe war der Himmel rot gefärbt. Der Rauch roch süßlich und versenkt.
Wollen Sie uns jetzt nicht sagen, was Sie im Zusammenhang mit den Vernichtungsaktionen angeordnet haben?
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass unsere Mandanten die Teilnahme an diesen Vorgängen bestreiten.
Aus dem Film Die Ermittlung nach dem Theaterstück von Peter Weiß. Mein Kollege Kai Sarabi kennt den neuen Film und er kennt das Stück. Und jetzt ist er hier im Studio. Seien Sie willkommen. Tag.
Hallo.
Bei dem Ausschnitt hat man schon gehört, das klang nach Gerichtsprozess dann zunehmend, worum es ja auch geht bei der Ermittlung. Wie nähert sich dieser Film denn überhaupt dem Text von Peter Weiß?
Ja, das ist total gut gesagt. Das ist eigentlich eine 1:1-Adaption des Textes von Peter Weiß. Das geht so weit, dass der Film im Kino 3 Stunden geht. Ich durfte sogar eine längere Fassung sehen. Fast 4 Stunden, also wirklich Zeile für Zeile im Kino, fürs Kino adaptiert. Und Regisseur R.P. Kahl, der hält sich wirklich sehr eng an den Text. Also es werden lediglich ein paar Texte neu verteilt. Es gibt ein paar mehr Sprechrollen, als es im eigentlichen Text gibt, weil einfach mehr SchauspielerInnen zur Verfügung standen. Und auch die Regieanweisungen, die Peter Weiß seinem Text vorangestellt hat, die sind sehr genau umgesetzt. Also er hat zum Beispiel vorneweg geschrieben, dass bei der Aufführung nicht der Versuch unternommen werden soll, den Gerichtshof oder das Lager auf der Bühne zu rekonstruieren. Und der Film spielt dann eben in so einem Raum, der sehr nüchtern gehalten ist. Es gibt ein kleines Podest, auf das die Zeugen vortreten. Es gibt Verteidiger und Ankläger, die an Schreibtischen sitzen und der Richter, der dann so ein bisschen erhöht an so einem sehr breiten Schreibtisch sitzt. Und genau, die Anklagebank, das ist so eine kleine Tribüne, wo dann die 18 Angeklagten aus dem Auschwitz-Prozess sitzen.
Also wie ein Theaterfilm von früher eigentlich gemacht, ja?
Ja, genau, absolut. Mich hat es ein bisschen an diese alten Theaterfilme von Dreiseit erinnert, die Deutschlehrer immer auf VHS-Kassette in den Unterricht mitgebracht haben. Also es ist wirklich eine sehr altmodische Art des zu inszenieren. Es gibt ein paar mehr Kamerafahrten als in der Version von 1966. Das Stück ist ja schon mal für den NDR verfilmt worden, aber da wirklich nur so mit Gesichtern in Nahaufnahme, so ein reiner Talking-Heads-Film. Und ansonsten ist es wirklich sehr nüchtern und zurückhaltend interessiert. Und ich finde aber, dass das der Text auch braucht, weil er selber ja nur eine Art von Gerüst bieten möchte.
Wie meinen Sie das? Was für eine Art Gerüst ist das?
Naja, Peter Weiß lässt die Fakten eigentlich nur vortragen, relativ nüchtern. Also wer hat wann, wo, was, warum im Lager gemacht? Und vielleicht hören wir am besten einfach kurz einen Ausschnitt an.
Sie gehörten den Fahrern der Sanitätswagen an, in denen das Blausäurepräparat Zyklon B zu den Gaskammern gefahren wurde.
Ich war als Traktorführer ins Lager kommandiert worden und musste dann später auch als Fahrer von Sanitätswagen Dienst tun.
Wohin fuhren Sie?
Ich hatte die Sanitäter und Ärzte abzuholen.
Wer waren die Ärzte?
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Wohin hatten Sie die Sanitäter und Ärzte zu bringen?
Vom alten Lager zur Rampe des Barackenlagers.
Wann fuhren Sie?
Wenn Transporte ankamen.
Wie wurden die Transporte angekündigt?
Mit einer Sirene.
Wohin fuhren Sie von der Rampe aus?
Zu den Krematorien.
Also man merkt schon, das ist einfach sehr nüchterne Beweisaufnahme, die da passiert. Und Peter Weiß schreibt in seinen Anmerkungen zum Stück, dass dieser Text eben nur ein Konzentrat dessen sei, was bei den tatsächlichen Auschwitz-Prozessen in Frankfurt besprochen wurde. Er war ja selber als Zuschauer mit vor Ort und hat seine Beobachtungen dann zu diesem Stück Dokumentartheater, wie Sie gesagt haben, umgearbeitet. Und dort bei diesen Prozessen wurden ja wirklich Hunderte von Zeugen angehört. Das ist teilweise auch sehr emotional zugegangen. Und auf der Bühne könne man davon aber eben nur ein Konzentrat abbilden.
Konzentrat klingt erstmal ja auch so ein bisschen abstrakt, wobei die Beispiele ja einen sofort in den Bann gezogen haben, die wir jetzt gehört haben. Peter Weiß' Stück scheint ja auch wirklich einen Nerv getroffen zu haben, damals eben mit diesen vielen Uraufführungen und irgendwie auch dadurch, dass es jetzt 60 Jahre danach wieder neu verfilmt wird, ne?
Ja, total. Ich finde, der Knackpunkt, warum das so einen Nerv getroffen hat, ist, glaube ich, einfach die Sprache. Die scheint auf den ersten Blick ja wirklich total nüchtern gehalten, aber man hat es jetzt schon in diesem ersten Ausschnitt gemerkt, die Befragungen entfalten einen total fesselnden Rhythmus. Also es gibt so ein Hin und Her zwischen Richter und den Zeugen. Und das wird auch immer wieder durchbrochen von Angeklagten, von den vom Verteidiger und vom Ankläger. Und auf den Seiten ist das auch wirklich wie so ein reimloses Epos fast gesetzt und einfach sehr, sehr präzise bearbeitet. Und ich finde, damit liefert Weiß eben nicht nur einen Bericht aus dem Lager, sondern er arbeitet auch die verschiedenen rhetorischen Taktiken heraus, mit denen zum Beispiel sich auch die Angeklagten im Prozess entlasten wollten. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz reinhören.
Ist Ihnen nicht der Rauch aus den Schornsteinen der Krematorien aufgefallen, der doch kilometerweit zu sehen war?
Es war ja ein großes Lager. Mit einem natürlichen Abgang. Da wurden eben die Toten verbrannt.
Ist Ihnen der Zustand der Häftlinge nicht aufgefallen?
So ein Straflager, da waren die Leute nicht zur Erholung.
Hatten Sie als Adjutant des Lagerkommandanten kein Interesse daran zu erfahren, wie die Häftlinge untergebracht waren?
Ich habe darüber keine Klagen gehört.
Sprachen Sie mit dem Kommandanten nie über die Vorkommnisse im Lager?
Nein, es gab keine besonderen Vorkommnisse.
Ja, keine besonderen Vorkommnisse. Also ich glaube, am Auftreten dieses Angeklagten, da fühlt man sich sofort auch an diesen Begriff von Hannah Arendt, erinnert an die Banalität des Bösen. Und an anderer Stelle wird dann auch zum Beispiel wieder von deutschen Opfern im Krieg schwadroniert, was wiederum dann an so auch heutige Rhetorik von Neonazis und Rechtspopulisten erinnert.
Peter Weiß-Stück, das hat bei der Uraufführung 1965 damals heftige Reaktionen provoziert, auch sehr heftige Ablehnung. Was denken Sie, welche Reaktion wird dieser Ermittlungsfilm jetzt heute bekommen?
Ah, ich denke vor allem, dass er ästhetisch provozieren wird durch seine altmodische Machart, weil es ja wirklich ein relativ simpler Theaterfilm ist. Also es gibt keine großen emotionalen Ausbrüche. Man sieht das Lager nicht, sondern dieser Horror von Auschwitz, der entsteht wirklich im Kopf bei diesen Berichten. Und das macht ihn schon sehr effektiv. Ich finde, er ist eine gute Ergänzung zu dem Film The Zone of Interest mit Sandra Hüller, der ja Anfang des Jahres bei den Oscars auch für Furore gesorgt hat, besten fremdsprachigen Film gewonnen hat. Das, was in The Zone of Interest auf der anderen Seite der Lagermauer sozusagen passiert, was wir in dem Film nur hören, davon wird eben in die Ermittlung quasi Zeugnis abgelegt, davon wird berichtet. Und gerade in dem Zusammenspiel auch finde ich die Ermittlung einen sehr spannenden Text und einen sehr spannenden Film.
Kai Sarabi über die Ermittlung, den Film von Regisseur R.P. Kahl, basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück von Peter Weiß. Der Film kommt heute in die Kinos. Und der Regisseur war am vergangenen Samstag in unserem Filmmagazin Vollbild zu Gast. Das Interview mit ihm können Sie hören in unserer Deutschlandfunk-App.